Hallo Podcast-Fans, willkommen zu Podcast-Ausgabe Nummer 36. Das Wichtigste erstmal vorneweg, hier hat sich was getan. Ich habe endlich mal wieder einen Co-Moderator an meiner Seite und den kennen sich ja alle. Österreichischer Topspieler, schon mehrfach Meister gewesen, Claudio Kirchmeier.
Ja, hallo, bin der Claudio, 26 Jahre, bin derzeit aus Graz, Österreich und freue mich mit zu moderieren.
Claudio, vielleicht nochmal kurz so, ja, ich weiß, für die, die dich nicht näher kennen, erzähl doch mal auch noch kurz so, was du in deiner bisherigen Karriere so gerissen hast.
Okay, also 2008 war ich Vize-Europameister und Vierter bei der Weltmeisterschaft. Davor habe ich irgendeinen Wintercup gewonnen. Das ist aber eher so, ja, spielen halt alle Deutschen und Österreicher mit, also ist jetzt nicht so großartig. Dann 2009 österreichischer Meister und dann halt, also jedes Jahr, ich bin meistens in den Tops in irgendeinem von den großen Turnieren, aber das Gewinnen, das kommt erst noch.
Also okay. Wieder. Also wie man auf jeden Fall sieht, ein bekannter Spieler für die, die ihn noch nicht kennen. Außerdem durften die User von ETCG ja zum ersten Mal im Vorab Fragen stellen. Und eine kann man vielleicht schon mal hier anbringen. Der Geheimnismann 3 fragte nämlich an Claudio und das Team, wie kommt es, dass du nun co-moderierst? Da kann ich vielleicht gleich mal einsteigen. Viele wissen ja und haben auch gemerkt, ich bin nicht mehr so tief im TCG drin. Hab vor einem anderthalb Jahr mein letztes Spiel gespielt und wenn man selbst nicht mehr spielt, ist es einfach schwer, viele Karten und Decks und allgemein das Spiel noch richtig einzuschätzen. Die Lücke füllt jetzt der Claudio. Der hat Ahnung, kennt sich aus, ist tief in der Materie drin und ist der Spezialist, den der Podcast vielleicht seit langer Zeit mal wieder gebraucht hat. Mhm. Nicht wahr, Claudio?
Nichts hinzuzufügen.
Gut. Ansonsten ist unser Thema heute Hidden Arsenal 7. Ein heiß erwartetes Set. Das letzte Hidden Arsenal Set. Und da sind nochmal ein paar richtige Kracherkarten drin. Zum Diskutieren mit eingeladen habe ich mir zum einen den Philipp, aka Skarks.
Hallo.
Und außerdem noch den Martin, aka Funky.
Hi.
Ja, am besten stellt ihr beide euch auch nochmal kurz vor. Funky macht den Anfang.
Ja, hallo, also ich bin der Martin. Gerade noch so 29 Jahre alt, mir bleibt noch ein knapper Monat. Bin im Real Life als IT-Systemkaufmann tätig, hauptsächlich in der Kopier- und Druckerbranche, beziehungsweise Bürobedarf und ähnliches. Und in der Yugi-Szene so ein bisschen verschrien als der Kreativspieler. Das heißt, ich baue alle meine Decks selbst, meistens so auf einzelnen Kartenkombos aufgebaut oder auf Karten, bei denen ich denke, dass ich Potenzial erkenne. Und ich denke mal, das ist auch relativ erfolgreich. Zwar nicht unbedingt als der Turniersieger bekannt, aber immer als der, der gerne mal für eine Überraschung sorgt.
Fungi, eine Nachfrage noch. Nicht von mir, aber von einem unserer User.
Ja?
Und zwar ebenfalls vom Geheimnismann 3. Der fragt, woher nimmst du immer diese kranken Deckideen?
Was für eine Frage. Nein, ich gucke gerne ja mal durch die Spoiler durch, auch wenn sie noch nicht offiziell bestätigt sind. Und ich sag mal, mit der Zeit entwickelt man einfach so einen Blick für Karten, bei denen diese typischen Ideen auftauchen, da könnte ja mal was draus werden. Und dann setze ich mich zu Hause hin, baue um so eine Karte oder um eine Kartenkombo einfach ein Deck drumherum, teste das ein bisschen aus, teste das hier vor Ort. Und wenn es funktioniert, nehme ich das auf größere Turniere mit.
Okay. Kommt dir da auch manchmal Ideen im Schlaf?
Nee, das nicht. Das hatte ich bisher noch nicht.
Also deine Träume sind noch relativ Yu-Gi-Oh! Unbelastet.
Das ist richtig.
Das spricht für dich.
Gerne.
Okay, Skarks, stell dich auch mal nochmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Philipp. Ich bin jetzt 16 Jahre alt und komme aus Bremen. Mich kennt man vielleicht noch vom letzten Jahr, wo ich mal beim, wie ist denn das da, Metropolitan Masters, genau, wo ich da erfolgreich war und dann in Schweden unser, ja hier, Yugi Deutschland vertreten habe. Naja, und ansonsten warte ich aber noch auf ein Top-Ergebnis bei der YCS.
Und du bist Artikelschreiber auf ETCG.
Ja genau, das könnte man auch nochmal erwähnen.
Ja, jetzt, definitiv. Wo wir uns gerade mal so schön auf den Geheimnismann 3 eingeschossen haben, der hat nämlich auch noch eine Frage an dich. Beziehungsweise ist das weniger eine Frage. Er will dir einfach nur mitteilen, dass er dein größter Fan ist.
Ja, ich bin auch ein ganz großer Fan von ihm, von daher teilen wir sowas.
Ist das so?
Ja,
ich. Ja, dann passt das ja. Gut, Hidden Arsenal 7. Was bringt uns die Edition? Vielleicht, Claudio, kannst du mal so einen kurzen Überblick geben, was an Themen mit dem Set besonders gestärkt wird oder was es sogar an neuen Themen hervorbringt, die man jetzt im TCG spielen kann.
Ja, also ich gehe mal zuerst auf bestehende Themen ein. Also Laval wird gestärkt durch die Zauberkarte, die 2 Laval in den Friedhof schickt, was dann am Schluss 5 Lavals macht, wodurch das ganze Deck dann funktioniert. Infernity wird zum Beispiel gestärkt durch der Gusto Emerald und Laval Chain, wobei der Gusto Emerald in dem Sinne nicht mehr so wichtig ist, weil es nicht mehr diese Loops gibt, wofür du ihn brauchst. Und sonst neu dazu kommen halt die Constellar, die hauptsächlich immer Effekte haben, wo sie Karten zurück auf die Hand schicken. Und halt so, ja, so wie alle anderen Monster, sie haben Monster, die beschwörst du und dann kannst du weitere Normalbeschwörungen machen, dass du zu den Exit schneller kommst.
Mhm.
Dann noch Evil Swarm, ja, mit Ophium auf Opium. Hauptsächlich gegen die bösen Drachen dann. Und sonst, glaube ich, das war's. Außer ich habe was vergessen.
Da können wir ja vielleicht gleich mal hier noch eine Frage zum Besten geben, die Razor der Schattenmonarch gestellt hat. Und zwar fragt er an uns alle, haltet ihr Hidden Arsenal 7 für das beste Hidden Arsenal, was bis jetzt rausgekommen ist? Also das Beste zum Schluss praktisch. Ist das so? Kann man das so sagen?
Naja, mindestens schön ist ja, dass ja überhaupt mal ein Hidden Arsenal rausgekommen ist, aus dem man die Karten auch ziehen kann, die da erscheinen. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall mal eine schöne Neuerung. Also ja, ich halte es auf jeden Fall für ein gutes Hidden Arsenal. Gerade weil ich persönlich Evil Swarm auch ganz gerne mag, liegt vielleicht daran, dass ich schon auch jetzt seit einem Jahr Dino Rabbit immer gespielt habe und Evil Swarm ja mindestens teilweise ein bisschen ähnlich zum Dino Rabbit ist, hat ja auch so gewisse Anti-Strategien und ist viel auf Control ausgelegt. Und ich finde, dass zum Beispiel Evil Swarm, auch wenn es durchaus so seinen unfairen Moves hat, im Vergleich zu den Karten, die dann in Tachyon Galaxy rauskommt, halt doch noch ein relativ gemäßigtes Deck ist. Und das, naja, finde ich schöner an Hidden Arsenal als zum Beispiel an Tachyon Galaxy. Und auch dann an den anderen Hidden Arsenal-Versionen. Weil jetzt einfach mal gute Karten rausgekommen sind, die man auch wieder spielen kann.
Mhm. Aber vielleicht, um wirklich nochmal der Frage auf die Schliche zu kommen, ob das nun wirklich das beste Hidden Arsenal ist. Also wenn ich mich so zurückerinnere an die anderen Hidden Arsenals, hatte man da natürlich auch überstarke Karten drin. Trishula, die Naturia Synchros unter anderem und so weiter und so fort. Allerdings waren in den Hidden Arsenal Sets, besonders im Super Rare Slot, auch immer verdammt viele wirklich unspielbare Karten. Das kommt mir von der Dichte her hier wirklich sehr viel niedriger vor. Ne, liege ich damit richtig?
Ich würde sagen, ja. Allein weil hier schon 2 sehr konkurrenzfähige Decks mit rausgekommen sind, die wir schon angesprochen hatten. Das waren die Constellar, die sich auf die Sternzeichen beziehen, und eben die Evil Swarm, die sozusagen im Moment in einer Art Konterdeck gegen viele hochstufige Monster darstellen. Ansonsten würde ich sagen, die Super Rare Slots sind auch mit Karten gefüllt, die andere Decks stärken, beziehungsweise bestehende Decks noch erweitern, wie zum Beispiel eine meiner Lieblingskarten in dem Deck-Thema, der Gusto Griff. So viel erstmal dazu. Also ich würde schon sagen, im Super Rare Slot nimmt ja vieles bereits einen Großteil von den 2 neuen Deck-Themen ein. Und deswegen das Hidden Arsenal an sich jetzt ist von dem, was man daraus gebrauchen kann oder spielen kann, definitiv das beste Hidden Arsenal, was bisher erschienen ist.
Um gerade mal auf den Gusto Griffin einzugehen, den du mit genannt hattest, das ist ja so ein kleines 2-Sterne-Monster, was sagt, wenn diese Karte von der Hand auf den Friedhof geht, kannst du ein Gusto-Monster von deinem Deck spezial beschwören. Den Effekt kannst du nur einmal pro Runde machen. Zurzeit gibt es dafür ja wahrscheinlich noch nicht die guten Ziele. Aber wenn da mal was käme, wäre dann Gusto auch ein Deck, was man auf dem Schirm haben müsste?
Also erstmal, es gibt schon sehr gute Ziele dafür.
Okay.
Ich glaube auch nicht, dass Gusto noch großartig Ziele dafür dazu bekommen wird. Denn die meisten Gusto-Karten, bis auf eine einzige, sind ja in Hidden Art Nation erschienen.
Die es bis jetzt gibt.
Die einzige.
Bei Grabwächtern hätte man ja auch nie gedacht, dass da nochmal welche kommen.
Ja, das ist richtig. Gut, die Grabwächter sind ein relativ altes Thema und auf absehbarer Zeit wird Gusto meiner Meinung nach nichts dazu bekommen. Es sei denn, irgendwann schreit die ganze Community auf und denkt sich, ich möchte für Gusto nochmal eine schöne Karte haben und dann sagt sich Konami oder Shueisha, okay, wir geben sie euch. Aber bis dahin macht man mit Gusto Griff eigentlich nichts falsch, weil der aus dem bestehenden Gusto-Thema im Prinzip eine Art Splash-Thema macht, was man in andere Deckthemen sehr gut integrieren kann und die man damit auch enorm stärkt. Als spontanes Beispiel führe ich jetzt mal Dragoonity an. Das ist aktuell das einzige Deck, was die Möglichkeit hat, den Gusto Griff direkt aus dem Deck auf die Hand zu suchen. Und zwar mit Hilfe von der Dragoonity Synchro Geda. Und damit hat man die Möglichkeit, über die Drachenschlucht praktisch jede Runde einmal den Gusto Griff abzuwerfen und sich ein anderes Gusto Monster aus dem Deck zu suchen. Beziehungsweise damit, weil viele der Gustos Empfänger sind oder als Alternative gleich die Stufe 6 darstellen, sehr schnell entweder auf Rang 6 Exits zu kommen oder auf hochstufige Synchro-Monster.
Okay. Das klingt ja schon mal nicht so verkehrt. Jetzt sind wir ja im Prinzip schon auf die Einzelkartendiskussion eingestiegen. Der Nimrod Hellfire hatte, schlau wie er ist, unter anderem die Frage gestellt, die ihr den ganzen Podcast beschreibt. Habt ihr in dem Set irgendwelche Geheimtipps, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat? Ich weiß nicht, ob wir dann wirklich noch zu solchen derben Geheimtipps kommen, weil ich glaube, viele Karten in dem Set, die wirklich stark sind, springen einem auch sofort ins Auge. Aber wir können vielleicht einfach mal zumindest auf die beiden großen Themendecks des Sets, die wirklich massiv viel Support kriegen, vielleicht mal jetzt näher eingehen. Ja, Claudio, du hast vorhin schon die Constellars angesprochen. Vielleicht gehen wir mal zuerst auf die ein. Constellars sind ja im Prinzip jetzt ein neues Thema, die unter anderem bei ihrer Beschwörung andere Karten ihres Subtyps aus dem Deck raussuchen. Oder wenn sie beschworen werden, den Effekt haben, dass du gleich noch ein weiteres Constellar hinterher beschwören kannst.
Genau. Und sie funktionieren halt mit diesem Beast Warrior Support, weil es ja das Tanky gibt und das Tanky kann ein paar von ihnen einfach auf die Hand suchen. Das heißt, du kannst ja auch ein wenig mit Fire Fist splashen.
Mhm.
Ja, Strategie ist, zwei Monster hinlegen, dann am besten sollten sie Stufe 5 sein, dann diesen Pleidos da beschwören. Und der Pleidos, der kann halt in jedem Zug, komplett wurscht, ob es dein eigener ist oder gegnerischer ist, kannst du einfach ein Material abhängen und eine Karte zurück auf die Hand geben. Und wenn man einmal dagegen gespielt hat, dann weiß man, wie anstrengend es ist, wenn man einfach, völlig egal was man macht, der kann jeden Zeitpunkt sagen, stopp, zurück auf die Hand.
Also ein Effekt, der auch im gegnerischen Zug geht, das ist natürlich wirklich stark. Sowohl gegen Synchro als auch Exit-Beschwörung. Was sind jetzt, um das Ziel, den aufs Feld zu kriegen, also das zu erreichen, was sind denn da die Schlüsselkarten dieses Themendecks?
Also spontan die zwei Schlüsselkarten, die man dafür braucht, sind zum einen der Constellar Pollux, der als Krieger problemlos mit Verstärkung für die Armee aus dem Deck zugbar ist, und der Constellar Kaust, der, wie Claudio angesprochen hat, als Ungeheuerkrieger ebenfalls zugbar ist mit der Tanky. Der Pollux erlaubt eine zweite Normalbeschwörung eines Constellar Monsters, kann man aber nur einmal pro Spielzug nutzen. Und der Chaos hat die Möglichkeit, zweimal pro Spielzug die Stufe eines Constellar-Monsters zu erhöhen. Und da beide Stufe 4 sind, kann man so ohne Probleme beide auf Stufe 5 setzen und eben das Bossmonster des Themas, nämlich den Pleiades, beschwören, der wie ein Brionak auf Dope wirkt und im eigenen oder im gegnerischen Zug halt einmal pro Zug in der Karte hochschicken kann.
Was ist denn jetzt zum Beispiel mit dem Algidi und dem Sheratan? Spielt man die auch?
Also den Sheratan ja, weil er einfach als Sucher funktioniert, um ein beliebiges Monster aus dem Deck zu holen.
Und den Algidi, der, wenn er jetzt beschworen wird, kannst du ja auch einfach noch ein Level 4 Constellar Monster hinterher aufs Feld legen. Den spielt man nicht?
Den spielt man auch höchstens zweimal, würde ich sagen. Denn die Monster selbst Also sagen wir mal so, das Deckthema funktioniert auf die Art und Weise, dass man mehrere Normalbeschwörungen pro Spielzug hinbekommt. Dafür fehlt in diesem Thema leider noch eine wichtige Karte, die später in Lord of the Tachyon Galaxy rauskommt. Das ist der Constellar Sombris. Das Problem ist, dass die meisten ihre Effekte nur bei der Normalbeschwörung haben, wie eben der Sherathan. Und deswegen ist die Spezialbeschwörung mehr oder weniger so ein Bonus, den man mal mitnehmen kann, aber nicht unbedingt mitnehmen will.
Okay. Wie stark kann man das denn einschätzen, das Thema? Besonders nach dem Erscheinen jetzt von Lord of the Tachyon Galaxy?
Naja, also am Anfang, wenn Decks neu rauskommen, sind sie meistens immer viel stärker, als wie sie in Wirklichkeit sind, weil kein Mensch weiß, wie man dagegen spielt, ja? Weil der kommt dann daher und du hast keine Ahnung, was seine Karten können. Dann kannst du natürlich stärker sein, aber das hängt immer davon ab, wie man das Deck aufbaut, ja? Also in Japan spielen sie irgendwie so mit Safe Zone. Macht natürlich Sinn, weil du kannst immer Safe Zone entweder auf dein Monster machen, auf gegnerische Monster, Safe Zone wieder zurück auf die Hand wiederlegen, also so gegnerische Monster zerstören, oder mit Degree, aber ich glaube, bei uns ist es, unser Format ist sehr aggressiv. Also ich glaube, wenn du da mit Degree und Safe Zone spielst, dann wirst du einfach sterben.
Aber den von dir gerade angesprochenen Vorteil des nicht einschätzen können, würdest du den jetzt wirklich auch auf Constellar ansetzen, weil an sich ist die Art und Weise, wie das Deck funktioniert, ja jetzt nicht wirklich neu. Also da hat man ja schon ganz viele vergleichbare Decks.
Das glaube ich nicht. Du hast halt noch kein Deck gehabt, das dauerhaft Prionok macht. Und dieser Prionok ist einfach sau stark. Und man muss halt sich überlegen, wie kann man den wirklich töten, weil... Ja. Das okay. ist recht schwer. Also ich habe mir schwer getan, aber ich habe recht oft mit Rabbit dagegen getestet. Und Rabbit hat allgemein ein Problem... Weil, wenn ich jetzt mit Rabbit dagegen spiele und er hat den Constellar da liegen, ist völlig wurscht, ob ich den Rescue Rabbit habe, weil egal welches Exit ich mache, es ist weg. Das heißt, der Rescue Rabbit auf der Hand bringt nichts. Der Tourguide auf der Hand bringt nichts, ja. Also, sind halt nur so Beispiele.
Ja, musst du doch eigentlich schon den Vanilla dann bouncen, oder? Weil sonst kommt eventuell Dolker und dann ist vorbei.
Dann hast du immer noch einen Double-Kill.
Also mit Hochgeben, meine ich.
Ja, er kann sozusagen warten, bis ich irgendwas mache und dann sagt er, ja, aber jetzt mache ich's erst, ja. Ja, du sitzt da, dein Summon ist weg, ja super.
Ja, und gerade wenn man halt noch nicht wirklich auf der Gegend gespielt hat, weiß man vielleicht auch nicht, wie man sowas ideal umspielen kann.
Ja, es geht auch recht schwer, aber.
Ja, also ich meinte jetzt nur von wegen, dass man halt, bezogen auf diesen Bonus von den neue Decks immer haben, wenn sie rauskommen.
Ja, genau.
Okay. Also, dass das Constellar-Thema stark ist, steht ja offenbar nicht zur Debatte, aber wird irgendeiner von euch dem auch gleich eine Chance geben, wenn das rauskommt? Also, probiert sich irgendjemand von euch daran?
Naja, ich denke, dass das ein bisschen das Problem ist, dass jetzt viele Decks sich von Exceeds und Synchros schon wieder ein bisschen wegorientiert haben. Also, zum Beispiel jetzt, bevor jetzt die neue Bandlist kam und Windup noch sehr populär war, wäre natürlich sowas mit auf der Hand zurückgeben noch ein bisschen stärker gewesen, wenn man immer die Exceeds zurückgibt. Aber wenn man jetzt mal als Beispiel Prophecy irgendwie nimmt, die legen ihre Priestress hin, die kannst du zurückbauen, sondern man kommt sie halt einfach direkt wieder. Also da gibt's einfach Decks, gegen die dieser zurück auf die Hand gibt Effekt stärker wäre als gegen die jetzt rauskommen.
Okay.
Würde ich jetzt sagen.
Ja, wenn du das sagst, glaube ich das einfach mal.
Es macht Sinn.
Okay, das zweite große Thema des Sets sind ja die Evil Swarm Monster. Da gibt's auch wirklich eine ganze Palette von denen, die ordentlich was drauf haben. Ich habe mir mal rausgesucht unter anderem den Evil Swarm Castor. Der während dem Zug, in dem er normal beschworen wurde, kann man im Prinzip einfach noch ein Evil Swarm Monster zusätzlich beschwören. Immer gut, wie wir gerade gemerkt haben, schon bei den Constellars. Und zum zweiten ist dann noch der Evil Swarm Thunderbird. Der im Prinzip während jedem Zug kann man den an die Effektaktivierung von irgendwas anderen anketten und ihn aus dem Spiel entfernen. Und dann kommt er in der nächsten Standby-Phase wieder und kriegt nochmal 300 ATK drauf. Das mit den 300 ATK ist jetzt relativ unwichtig, würde ich mal sagen, aber auch ein netter Bonus, aber man wird ihn einfach schwer los.
Naja, geht so, weil plus 300 ATK geht er auf 1950 und dann kann man schon bei zum Beispiel schon mal ein Raio überrennen oder so. Also es kann durchaus.
Schlecht ist es nicht, aber der Haupteffekt ist ja wirklich, dass man ihn wirklich unendlich schwer los wird.
Ja. Aber was ich persönlich ganz lustig an Evil Swarm finde, das sieht man schon beim Castor, ist, dass das ja echt teilweise so ein Gegenstück zu den Constellars irgendwie ist. Also der Castor ist ja das direkte Evilsurm Gegenstück zu dem Constellar Pollux. Die haben ja einfach genau den gleichen Effekt. Nur dass halt der eine Licht und der andere Finsternis und der eine Evilsurm der andere Constellar ist. Und dann ist aber auch die Funktionsweise, finde ich, wie das ganze Deck funktioniert. Es steht sich da quasi so ein bisschen gegenüber. Weil die Constellars geben ja viel auf die Hand zurück und sind deswegen relativ stark gegen Decks, die zum Beispiel viele Exceeds rausbringen. So, denn die Evilsurms sind ja sehr konzentriert auf den Ophion. Das heißt, sie sind sehr stark gegen Decks, die nicht so viele Exceeds rausbringen und sich eher darauf konzentrieren, große Bossmonster rauszubringen, wie zum Beispiel Prophecy mit der Priestress, die dann nicht mehr rauskommen könnte, sobald der Ophion liegt. Und da sich halt das Metagame so ein bisschen in die Richtung entwickelt, jetzt mit Mermail und den Elemental Dragons, sehe ich deswegen da auch die Stärke von den Evilsurms ein bisschen von den Constellars voraus.
Aber allgemein, wenn man sich jetzt die Evilsurms in ihrer kompletten Bandbreite mal anguckt, haben die ja wirklich so richtigen Toolbox-Charakter.
Ja, klar.
Es gibt ja im Prinzip keinen Effekt, den die nicht irgendwie abdecken. Ob das jetzt Monster zu stören ist, Zauberfallenkarten zu stören ist, irgendwie lästig sein und sich kaum mehr vom Feld nehmen lassen oder halt zusätzliche Beschwörungen. Also die haben ja irgendwie wirklich von allem was.
Die haben auch noch die Lanze, die einfach alle Evil Swarms lanzt gegen alles. Also diese Zauberkarte, die Pandemic Infestation oder wie sie heißt.
Ja,
das ist ja die Ultra-Nuts.
Ja genau, das ist dann ja der Standardzug. Das Deck hat ja ganz viele Karten, die es ihm ermöglichen, möglichst schnell so einen Rang 4 Exceed rauszubekommen. Also sei es jetzt mit der zweiten Normalbeschwörung durch den Castor zum Beispiel oder mit dem Evil Swarm. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr ganz genau. Wie hieß er nochmal? Also es gibt auf jeden Fall einen Evil Swarm, der so eine Art Cyberdrachen-Effekt hat. Ich habe einen Artikel darüber. Ja,
du meinst die Mandragora?
Ja genau. Eigentlich könnte ich wissen, wie das heißt. Okay, auf jeden Fall kann man den, wenn man halt weniger Monster als die Gegner kontrolliert, auch spezial beschwören. Und somit hat man halt ganz viele Möglichkeiten, irgendwie zwei Rang 4 Monster aufs zwei Level 4 Monster aufs Feld zu bekommen, um dann den Ophion zu beschwören. Und dann ist halt der Standardzug, sich diese Lanze für Evilsurms auf die Hand zu nehmen. Und darauf ist das Deck halt auch irgendwie ausgelegt, diese Rang 4 Exceeds rauszubringen, möglichst schnell.
Geht man dann nur auf den Ophion oder benutzt man jetzt auch die zwei extra Evil Swarm Monster in dem Set, also den Bahamut, der ja gegnerische Kreaturen, also Monster übernehmen kann, und den Ouroboros?
Also der Standardzug, so im ersten Spielzug, ist natürlich erstmal der Ophion, weil der direkt dann einen Plus 1 erzeugen kann, indem man sich eine Infestation auf die Hand nimmt und außerdem das Spiel vom Gegner unterbindet, indem er halt keine Level 5 oder höher Monster mehr spezial beschwören kann. Naja, und der gerade der Bahamut hieß er, glaube ich. Genau. Das ist halt auch eine sehr interessante Karte, weil man mit der eigentlich aus jeder Situation wieder ins Spiel zurückkommen kann. Man kann mit dem ja einen abhängen und dann den Evilsurm abschmeißen, um ein gegnerisches Monster zu übernehmen. Einfach mal dauerhaft, ein bisschen wie
Treffer-Effekt.
Und das ohne irgendwelche Einschränkungen. Selbst der Bahamut kann in dem Spielzug noch angreifen.
Naja, als Einschränkung, er kann nur offene übernehmen, aber
ja, gut. Naja. Und man kann halt deshalb immer wieder zurückkommen, wenn man einfach den Bahamut beschwören kann, dann wirft man einen ab und übernimmt einfach das stärkste Monster vom Gegner und schon hat man selber wieder irgendwie die Feldkontrolle. Und das ist natürlich eine sehr nette Möglichkeit, sich irgendwie aus jeder Situation wieder herauszuwinden. Oder um natürlich andererseits irgendwie einen schnellen UTK zu schaffen oder dem Gegner den Rest zu geben, wenn er sich noch 5000 Lifepoints hat oder so, und ein dickes Monster auf dem Feld, übernimmt man das einfach mal und kann dann mit beiden noch angreifen. So.
Wobei alles kommt ja noch nicht heraus. Es fehlt ja dann noch, es gibt noch so einen Level 4er.
Ja,
das ist so Pseudo-Debris. Du gehst hin, entfernst irgendwie einen, nimmst einen zurück auf die Hand und wenn du einen zurück auf die Hand genommen hast, kannst du in dem Zug auch wieder eine Normalbeschwörung machen. Das heißt,
ja, genau,
wenn du den ausspielst und du hast den vollen Friedhof, hast du wieder ein 4er Exceed.
Das ist ja der Evilsurm Kerikaion, wenn ich das richtig ausspreche. Ja. Das ist ja das Gegenstück zu diesem Constellar Sombris, der auch noch rauskommt, der ja eigentlich genau den gleichen Effekt hat.
Genau.
Und das ist eigentlich auch der Grund, warum meiner Meinung nach Evilsurm nur mit Hidden Arsenal noch nicht wirklich spielbar sein wird, weil der eben ja das große Powermonster quasi in dem Deck ist, weil es einfach mal ein Rang 4 Exceed ist, was man nur mit einer einzigen Karte irgendwie rausbringen kann in einem Spielzug, ohne dafür irgendwie einen Minus 1 einzugehen oder so. Naja, und das ist schon ziemlich stark, weil der Kerikaion ist halt gerade das Monster, mit dem man dann immer wieder zurückkommen kann, weil man damit Zugriff auf den zweiten Ophion oder halt auf den Bahamut, über den ich eben schon gesprochen habe, ja, irgendwie immer ständig hat.
Was sind denn die wichtigen Schlüsselkarten von dem Set? Sind der Evil Swarm Castor und der Thunderbird, sind das wichtige Schlüsselkarten? Spielt man die dreimal da drin?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so bestimmte Evil Swarm Monster, die man jeweils dreimal spielt. Das sind einmal dieser Mandragora, hieß er glaube ich, den man Spezial beschwören kann, wenn man halt weniger Masse kontrolliert. Dann ist es der Castor, der eine zweite Normalbeschwörung gibt. Der Thunderbird, weil er halt einfach immer auf dem Feld bleibt und quasi nicht mehr wegzubekommen ist. Dann
der wichtigste, Heliotrop, normales Monster für Revit.
Ja, Heliotrop, das normale Monster von den
MVP.
Ja, man spielt das Deck ja auch mit Revit und Heliotrop ist eigentlich, was normale Monster angeht, ziemlich ideal, weil mit 1950 ist halt auf so eine Stufe höher als die ganzen
anderen. Insgesamt haben die alle ganz schöne Muckis, muss ich sagen. Also das sieht man ja nichts unter 1500.
Ja. Ja, und dann halt das große Bossmonster, der Kerikaion, den man auch dreimal spielt. Dann habe ich noch ein paar japanische Decks gesehen, die dann noch den Evil Swarm spielen, der sich selber tributen kann, um dann Monster auf dem Feld zu zerstören. Also ein bisschen wie Truppen im Exil, aber ich weiß jetzt nicht, ob der auch standardmäßig gespielt wird. Der wird, denke ich, dann vor allem gespielt, damit man einfach noch einen Evil Swarm mehr hat, um möglichst schnell dann zum Beispiel mit dem Castor den Ophion im ersten Zug rauszubringen. Na, dann gibt's dann noch eine permanente Fallenkarte. Wie heißt die denn? Infestation Infection, glaube ich. Die man halt auch mit dem Ophion suchen kann. Und das ist eine permanente Falle. Und die sagt halt, dass man einen Evil Swarm von der Hand oder vom Feld removen kann, um sich einen anderen Evil Swarm vom Deck auf die Hand zu nehmen. Und dadurch hat man einmal eine Rota, die man, das kann man einmal pro Zug machen, muss man noch dazu sagen. Und man hat dadurch quasi eine Verstärkung für die Armee, die man irgendwie einmal pro Zug nutzen kann, indem man, na gut, man muss einen Monster zurück ins Deck mischen, aber man hat dadurch halt Zugriff auf jedes andere Evil Swarm Monster im Deck. Und sobald dann Lord of Tachyon Galaxy draußen ist, wird das Ziel, was man sich am meisten sucht, halt dieser Kerikaion sein, damit man wieder das nächste Rang 4 Exit rausbringt. Und was besonders stark daran ist, ist, dass man dann so ein bisschen so einen Zwillingsfunken-Effekt hat, nenn ich's mal. Gegen Hero hat man ja oftmals das Problem, dass wenn man auf einen Alius, der dann rauskommt, irgendwie Bodenlose spielt, dann kommt immer der Zwillingsfunke angekettet und der Gegner kann dir irgendwie noch einen wegschießen, einen ziehen und macht dann plus 1. Und das gleiche ist es halt mit dieser Infestation Infection, weil angenommen, man greift dann mit einem Evil Swarm an, mit den Exceeds geht's leider nicht, weil die ans Deck zurückgelegt werden müssen, aber angenommen, man spielt irgendein anderes Evil Swarm Monster aus oder greift damit an und der Gegner spielt halt Bodenlose oder Prison, kann man den Effekt von dieser Infection dann immer anketten und das Monster dann einfach zurücklegen ins Deck und somit die Bodenlose oder das Prison umgehen und sich noch ein anderes auf die Hand nehmen. Das ist halt auch noch ein ganz netter Effekt dabei.
Was ist denn eigentlich mit dem Evil Swarm Ouroboros, also dem zweiten Exceed-Monster? Das ist ja im Prinzip so eine finstere und ein bisschen abgeschwächte Variante von dem Trishula. Kommt mir zumindest so vor. Spielt man den? Ich meine, mit drei Level-4-Monstern als Material ist er natürlich nicht ganz so billig.
Du darfst eins nicht vergessen, Gern. Ouroboros ist nicht auf Evil Swarm beschränkt. Das heißt,
das ist richtig.
Den kannst du mit jedem beliebigen 3-4er Monstern rufen. Und damit ist eine sehr gute Option auch in anderen Decks, die relativ schnell auf 3-4er kommen, um einfach mal zu sagen, ich leg dir jetzt ein Monster hin und klau dir eine Handkarte oder nehm dir eine Karte vom Feld, je nachdem, was ich halt als Effekt gerade benötige. Und mit 2007...
Gibt's denn jetzt ein Deck, wo der sich besonders wohl drin fühlt?
Also wenn es noch jemand spielt, das Aufziehdeck?
Samurai mit Portal der 6, kann man natürlich dann auch die Teaser anspammen.
Alles.
Dann geht's ab.
Und also welche Lücke stopft er jetzt in den angesprochenen Decks? Was kann der dort, was andere Karten noch nicht tun können für das Deck?
Er ist im Prinzip eine Zusatzoption, die man mit hat. Bei den Rang 4ern, die drei Monster brauchen, gibt es im Moment noch keines, was wirklich über diese 2500 ATK überkommt. Und der hat mit 2750 schon mal ein bisschen Power unterm Hintern, wenn ich das so sagen darf.
Darfst du.
Und ansonsten ist er einfach eine flexible Waffe, die gerade das vom Gegner wegnimmt, was ihn jetzt am meisten schnappt. Entweder was von der Hand, vom Feld oder vom Friedhof.
Er kann ja auch leicht Exceed-Monster dann zum Beispiel zurück auf die Hand geben und ist dafür ein flexibles Out, was es bisher Ja, so noch nicht gehabt. Wir haben ja das Blackship of Korn noch nicht, was ja das auch so ein bisschen kann.
Leider.
Ja, das einzige Problem eigentlich ist, dass du drei Monster brauchst und dadurch wird er halt, so wie Shockmaster, ist eine gute Karte, aber wird halt selten kommen, ja. Also ja. Er wird jetzt nicht immer den Unterschied machen, außer du hast den Deck, das macht konstant. 3-4er ohne Nachteil, zack, Ouroboros, raus.
Aber es ist halt einfach eine Option, genauso wie Shockmaster.
Genau, also es ist halt, macht den Extra-Deck noch kleiner, sozusagen.
Ja. Das können sie wirklich langsam mal erhöhen, ein bisschen, ja. Abgesehen von den zwei großen Themen gibt's ja jetzt, so sag ich mal, nur so punktuelle Verstärkung noch. Mit zwei richtig guten Karten kommt vielleicht das Lavald-Thema sogar noch am besten weg. Also zum Beispiel das Molten Conduction Field, was ja eine Zauberkarte ist und zwei Lavald-Monster vom Deck in den Friedhof sendet, wurde mir gesagt, ist so eigentlich noch mit die wichtigste Karte für das Thema.
Die hat so ein bisschen Spellbook of Judgment-Charakter, finde ich. Von ihrer Stärke her. Also weil es halt auch so eine Karte ist, die spielst du und dann geht's einfach mal richtig ab.
Ja, vielleicht kann erstmal einer von euch erklären, warum die so gut im Lavald-Thema ist.
Ja, das ist leicht. es gibt da so ein Level 1, es gibt ein Level 1 Tuner-Monster in Lavald, das sagt, wenn diese Karte auf dem Friedhof gesendet wird und es befindet sich bereits ein Lavald-Monster im Friedhof, dann sende noch ein Lavald-Monster im Friedhof. Das heißt, du gehst jetzt her, machst dieses Conduction Field, sendest irgendein Lavald-Monster, das du gern hättest. Also meistens ist es diese Level 3 Tuner, den ich später noch erklären werde. Und sendest zuerst den Level 3er rein, dann den Level 1er. Der Level 1er sagt, oh, es ist schon einer drin, noch einmal. Noch ein Level 1er. Der Level 1er sagt, oh, es ist noch immer jemand drin, noch einer, noch einer. Das heißt, am Schluss hast du 5 Monster im Friedhof. So, was bringt dir das jetzt?
Es gibt den Level. Das wieder aufleben.
Ja, ja. Also erstmal wieder aufleben. Also du legst meistens einen Tune, also einen Nicht-Tuner und 4 Tuner rein. Das heißt, du kannst schon sehr viel synchronisieren. Dann der Level 3er Tuner hat den Effekt, wenn 3 verschiedene Lavald-Monster im Friedhof liegen, kannst du ihn und einen beliebigen Lavald entfernen und kannst mal eine gesettete Karte zerstören. Das heißt, ein Monster oder Zauber- oder Fallenkarte. Ist einmal nicht schlecht.
Nee.
Aber der größte Vorteil ist halt, du könntest zum Beispiel auch, nehmen wir an, du hast einfach Pyrorex und Conduction Field.
Ja, genau.
Conduction Field, Pyrorex, pam. 2 Karten-Kombo, wofür viel mehr Karten braucht.
Ja.
Das Problem ist halt nur, dass das ganze Deck nicht so stark ist, wenn es diese eine Karte nicht sieht, ja. Weil dann hast du lauter Karten, die sagen so, ja, 5 Monster im Friedhof, sonst mach nichts und, ja. Dann machst du halt nichts.
Man kann sich auch.
Du bist halt dann beim Setup extrem langsam. Eventuell bei dem schnellen Spiel zu langsam.
Na gut, man kann sich aber ja auch schon herleiten, wie stark die Karte ist, wenn man sich mal überlegt, dass hier Foolish Burial, ich weiß nicht, ich glaube, es ist immer noch auf 1, oder?
Ist auf 1, ja.
Und ich meine, es gibt einfach viele Decks, die gerne irgendwie schnell einen Monster im Friedhof haben wollen, ein ganz bestimmtes. Zombie zum Beispiel und Foolish Burial war deshalb lange auf 1. Das Ding ist einfach mal, ja, mathematisch gesehen doppelt so stark wie Foolish Burial.
Und dann ja, nur, dass es halt nur auf Lavald geht.
Ja, ja.
Das macht halt das dementsprechend. Werden.
Ja. Sonst also wäre es festhalten, nur festhalten, wer Lavald spielen will, sollte sich Hidden Arsenal holen, weil dann braucht er diese Karte.
Richtig. Ja.
Als zweite richtig gute Karte in dem Set, und die ist nicht mal nur auf Lavald begrenzt, ist ja Lavalval Chain, ein Rang 4 Exceed Monster. Und zwar braucht er 2 Stufe 4. Und man kann einmal pro Zug ein Material abhängen und kann dann einen von 2 Effekten wählen. Entweder man sendet eine Karte vom Deck auf den Friedhof, also im Prinzip nochmal Foolish Burial in besser. Oder man wählt ein Monster vom Deck und legt es oben aufs Deck. Das heißt, man kann so ein bisschen seinen Traum manipulieren und weiß ganz genau, was man nächste Runde zieht und kann sich halt oben drauf liegen, was man unbedingt braucht. Tja, ich weiß jetzt nicht, im Lavald selbst ist der wahrscheinlich nicht mal so gut. Was sind die Decks, wo der besonders gut reinpasst und warum?
Naja, also so schlecht ist er im Lavald theoretisch nicht, weil wenn du jetzt Lavald spielst und du hast 2 Lavald Level 4 Monster und du hängst eins ab, hast du das erste Lavald im Friedhof und dann sendest du wieder den Level 1 Tuner runter, dann da-da-da-da-da.
Ja.
Bist das gleiche wie bei diesem Pseudo-Foolish. Also wenn du zum Beispiel Monk machst, dir irgendein Lavald Monster holst, kannst du dann Chain machen und hast wieder 5 Monster im Friedhof.
Klar, aber du hast ja vorhin auch schon mal anklingen lassen, so Infernity kann mit dem wieder ganz gut zulegen.
Ja, genau. Also Infernity ist halt auch so, du kannst entweder über Monk, halt wieder Monk, irgendwas abwerfen, einen Archfeind beschwören, dann Exit, Archfeind abhängen, einen Necromancer im Friedhof legen. Dann hast du erstens einmal schon Necromancer und Archfeind im Friedhof. Das heißt, du brauchst eigentlich nur mal irgendeine Reborn-Karte. Also sei das jetzt Zero Mark, sei das jetzt Monster Reborn, sei das der Launcher. Und der zweite Effekt ist natürlich ja, wenn du im Top-Deck-Modus bist und du spielst Infernity, was würdest du gerne am Deck haben? Den Archfeind. Was macht Lava Chain? Und sonst, es ist noch sehr gut, wenn du zum Beispiel auch wieder in Infernity, du kannst auch dieses Tygian Street Patrol instant im Friedhof legen. Das heißt, wenn du jetzt den Archfeind einfach auf der Hand hast, kannst du die Patrouille reinlegen, alles andere setten, Patrouille entfernen, Archfeind. Zack, geht's auch schon wieder ab. Also.
Gibt's noch ein anderes Deck jetzt außer Infernity, was durch den einen richtig krassen Push kriegt?
Ja, Decks, also, die halt auf Level 4 spezialisiert sind und Bossmonster rauflegen können. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn du einen BLS oder DAD oder irgendwelche solche Karten rauflegen kannst, dass das schon das Spiel entscheiden kann.
Okay, das klingt jetzt fast so, als wäre der absolute Pflicht-Staple im Extra-Deck. In fast jedem Deck.
Da würde ich sagen, dass der Daigos zur Emerald schon eher Pflicht-Staple. Die Lava-Wall-Kette, die unterstützt hauptsächlich eher, wenn man mal vom Infernity weggeht, die Fun-Decks, wenn ich sie mal so bezeichnen soll. Da sie ja nicht nur Monster reinlegen kann, sondern auch Karten, profitiert davon zum Beispiel auch das Gemknight-Deck sehr, weil die so ohne Probleme an die Gem-Fusion rankommen.
Die wird ich, in mag den Gem-Knight-Deck. Hm? Ich mag das Gemknight-Deck. Ich mag das Gemknight-Deck.
Na ja, klar. Also bau dir eine Chain rein. Gemknight, ne? Du kriegst eine deutliche Stabilität dazu. Oder halt alternativ, was im Moment so ein bisschen verschrien ist, das Gishki-Deck. Ich nehme einfach den Fotomirror, Aquamirror in den Friedhof und holt sich den dann auf die Hand.
Der Gishki kriegt ja auch eine Menge Support eigentlich hier mit Hidden Arsenal 7, aber ich glaube, da sind nicht so die großen Bringer dabei, ne?
Ja, es gibt eine OTK-Karte mittendrin. Das ist dieser Zielgigas, der aber bei uns noch eine Unterstützerkarte braucht, und zwar den Gustav Max.
Ha.
Und der ist noch nicht in Aussicht?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay. Aber du hast gerade den Daigusto Emerald angesprochen, der auch in Hidden Arsenal 7 drin ist. Kannst du dir mal kurz erläutern, was der kann?
Also der Daigusto Emerald braucht genau wie die Lava-Wall-Kette zwei Level 4 Monster. Hat dann auch zwei Effekte zur Auswahl. Mit dem ersten Effekt hat man einen kleinen Topf der Trägheit. Das heißt, man mischt drei Monster vom Friedhof wieder ins Deck und zieht dann eine Karte. Ab jetzt werden schon die meisten Spieler sagen, okay, diese Karte ist eine der Money Cards in dem ganzen Thema und kommt definitiv ins Extra-Deck und wird auch in sehr vielen Extra-Decks gespielt werden, als eines der wenigen Gusto-Monster überhaupt. Und der zweite Effekt besagt, wenn ich ein Material ausklinke, kann ich ein normales Monster aus dem Friedhof spezial beschwören, ungeachtet seiner Stufe. Das heißt auch hier wieder, für das kommende Blue-Eyes-Deck, was als Structure ja in Japan zumindest schon angekündigt wird, einfach mal einen Instant Blue Eyes beschwören. Man bekommt zum Beispiel im Hero Deck seinen Neos Alius aus dem Friedhof wieder. Oder.
Ja, das ist natürlich auch sehr gut.
Oder man bekommt in ganz geliebtem Gemknight Deck auch einige Monster wieder zurück.
Kann man sich ein Gemknight holen.
Ich mochte übrigens auch die Gem Beast immer sehr gern.
Genau. Also gerade der erste Effekt sagt schon, ich brauche nicht mal unbedingt mehr einen Topf der Trägheit. Ich habe einfach drei Monster wieder im Deck, ziehe eine Karte nach. Ich brauche deutlich weniger Setup dafür. Das einzige Problem an ihm, genau wie die Lava-Wall-Kette, hat er leider nur 1800 Angriffspunkte. Also ist nicht unbedingt als Bieter gedacht, sondern mehr als Unterstützer. Und ich würde sagen, er ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Zen-Mine auf der Liste gelandet sind. Die Aufzieh-Zen-Mine. Denn die hätte er sonst im Aufzieh-Deck immer wieder ins Extra-Deck mischen können, um so den vorher so gefürchteten Hunter-Loop auch mit nur einmal Zen-Mine durchführen zu können.
Wobei er trotzdem jetzt ich meine, auch den einen Sendmeilen zurückmischen zu können, ist natürlich auch super für Wind-Up. Auch eine ziemliche Bereicherung.
Das ist wichtig. Nur, wenn man dann mit diesem Digusto Emerald einfach die Sendmeilen immer wieder reinmischt und dann in einem Zug wieder von Pfandkarten klauen kann, ist das nicht unbedingt förderlich fürs Spiel.
Das ist klar. Aber jetzt, sag ich mal, hilft er dem Deck trotzdem wieder ein bisschen.
Wind-Up?
Naja,
ja. Also,
es gibt ja keinen.
Ist, es, gibt ja, immer ganz gut ist.
Es gibt ja diesen Spezialbeschwerer, gibt's ja nicht mehr. Der ist ja verboten worden.
Ja, die Aufträge, es geht ja um den Aufziehträger Sendmeilen. Der ist ja, ja mit der letzten
ja, der ist ja verboten worden.
Genau. Und ich sage einfach, der Gustav Emmerer ist einer der Hauptgründe, warum es die Sendmeilen nicht mehr gibt.
Ja, genau, weil
genau dieser Loop nicht mehr möglich ist.
Achso, war der Sendmeilen komplett weggegangen? Ich dachte, ich genau. War jetzt davon ausgegangen, der war auf 1.
Ja, deshalb sage ich.
Achso, okay. Gut, mein Fehler.
Ja.
No, nein, ansonsten also ich kann einfach die Sharks wieder reinmischen oder den Magician nochmal nutzen. Die Ratten wieder ins Deck packen. Also fürs Aufziehdeck ist der definitiv sehr gut brauchbar.
Okay. So ein bisschen Support hat ja auch das Maschinenthema noch gekriegt. Zum einen wäre da ja der Tin Goldfisch, so ein 4-Sterne-Monster, was halt sagt, ist selbst Maschine und was halt sagt, wenn der normal beschworen wird, kann ich noch ein Level 4-Monster als Spezialbeschwörung beschwören von der Hand. Das ist jetzt nicht nur für Maschinen gut, aber besonders für Maschinen, weil die Gadgets profitieren davon ja eindeutig. Weil die dürfen ja suchen, auch wenn sie spezialbeschworen wurden.
Genau.
Und zum Zweiten gibt es ja noch den Iron Call, so eine Zauberkarte, die halt sagt, wenn du ein Maschinenmonster kontrollierst, kannst du die halt ausspielen, kannst ein Level 4 Maschinenmonster oder niedriger an deinem Friedhof wählen, dann kannst du das Spezial beschwören. Dein Effekt ist negiert und es wird in der Endphase zerstört, was ziemlich egal ist, solange man vorher das für, als ein Synchromaterial oder Exitmaterial verwendet hat. Vielleicht kann einer von euch mal kurz umreißen, was das für die Themen bedeutet, also gerade für Maschine und vielleicht, wo man den Tin Goldfisch noch sehen könnte und was für Decks.
Skarks.
Ja, Philipp, komm, du hast bis jetzt am wenigsten Redezeit.
Ach so, okay. Ja gut, ich habe mich mit dem Tinplate Goldfisch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich auseinandergesetzt, aber spontan würde ich jetzt einfach mal sagen, dass na, natürlich irgendwie Gadget ganz schön unterstützt, aber ich jetzt trotzdem Gadget dafür ja deshalb jetzt nicht irgendwie eine Rückkehr ans Meta zutrauen würde. Also man kann dann zwar irgendwie First Turn so einen Giganten rausbringen oder weiß ich, wenn man kann natürlich das dann irgendwie weiterspinnen und sagen, gut, dann spiele ich dazu noch Double Summon und dann kann ich First Turn Shockmaster für gar nicht mal so viel Minus rausbringen, aber naja, wenn man sich irgendwie mal anguckt, was zum Beispiel dann Elemental Dragons, die jetzt sind, ja, ich rede schon wieder über Tachyon Galaxy, aber da soweit muss man ja gucken, wenn dann die, was die Elemental Dragons aus Tachyon Galaxy zum Beispiel können, dann, naja, dann unterscheidet sich das einfach nochmal ein ganz deutlich von dem, was die Gadgets dann mit dem Tinplate Goldfisch können, weil es einfach viel kranker ist. Und deshalb, ja, es ist schön und gut, ist ganz nett, es pusht das natürlich, aber ich glaube nicht, dass jetzt Gadget das neue Meta wird und dass man jetzt wieder Boden unter den Füßen wegziehen wollte, damit die ihre mächtigen Gadgets nicht nutzen können.
Also das siehst du denn dann eher das Einsatzgebiet von dem Goldfisch?
Also das Haupteinsatzgebiet wird definitiv das Gilgia-Deck sein. Ich habe mir letztens mal spaßenshalber auf YouTube so ein schönes Match angeguckt, wo Mermel gegen Gilgia gespielt hat. Gilgia fängt an, settet die Armor runter, dann packt Mermel irgendwie alles aus und im nächsten Zug bringt der Gilgia-Spieler einfach diesen Tinplate Goldfish und baut mit seinen Autos und allem zusammen ein Feld aus dem Gilgiganten, drei Burais und noch einem Monster auf, was ohne den Goldfish gar nicht möglich gewesen wäre, und überrennt den Atlantian-Spieler einfach mal. Das heißt, allein das Gilgia-Thema kann dadurch, dass es sehr viele Monster auch spezial beschwören kann, gerade durch das Getriebe-Auto, sehr schnell das ganze Feld fluten.
Mhm. Also Gilgia war ja eigentlich ein Thema, was alle auf der Rechnung hatten. Dann ist es wieder ein bisschen aus dem Metagame verschwunden, aber mit dem Goldfisch kriegt das jetzt wieder so eine Karte, die das absolut wieder auf Tier 1 hebt, oder was?
Ich würde nicht sagen Tier 1, vielleicht Tier 1,5.
Oder 1,3, man weiß es nicht.
Wir werden es erfahren, wenn es auf dem größeren Turnier mal eingesetzt wird. Aber ich würde sagen, der Goldfisch sagt zu dem Thema schon, okay, du bist jetzt nicht mehr Tier 2 oder 2,5, sondern steigst ein ganzes Stück nach oben. Und es sortiert sich aber definitiv hinter den großen Decks ein. Das, was im Moment so angenommen wird, was dann Evil Swarm, Prophecy und vielleicht noch die Nomads wären.
Und der Iron Call?
Naja, ist halt... Ja. Ich glaube halt, so allgemein so Karten schon echt recht gut aus, wo steht Spezialbeschwören Monster, Level 4 oder niedriger, Negier in Effekt. Aber am Schluss muss man sich überlegen, macht die Karte irgendwann einen Vorteil oder ist es einfach nur ein Special Summon? Weil du brauchst dann auch wieder irgendwas, was... Ja, du hast dann halt ein Level 4 Monster im Feld, okay. Schaut gut aus, aber ich glaube, in der Praxis wird sie nicht so stark sein. Weil man ja einfach nichts macht mit diesem Level 4 Monster, das keinen Effekt hat. Das da heißt, du kannst nicht mal was beschwören und was suchen dadurch, oder da muss schon irgendein Combo kommen. Irgendein Friedhofseffekt oder irgendwas.
Du möchtest die auch nicht topdecken, weil du immer ein Maschinenmonster schon brauchst, um die spielen zu können. Und die Bedingung macht den Iron Core leider noch ein bisschen schlechter, als er eigentlich schon ist.
Also angemessen in der heutigen Zeit wäre es irgendwie gewesen, wenn er drauf gestanden hätte, beschwöre zwei Level 4 Monster. Das wäre ja vergleichbar gewesen mit anderen Karten, die gerade erscheinen.
Ja. Gut.
Im Prinzip steht da auch nur drauf, rufe noch einen Giergiganten und such dir was aus dem Deck. Aber du brauchst halt eben dieses eine Maschinenmonster schon am Feld. Und das kannst du nicht immer gewährleisten.
Übrigens, weil wir die ganze Zeit die Gemknights erwähnt haben, aber noch nicht mal näher drauf eingegangen sind. Also zumindest eine gute Karte haben die ja auch gekriegt, ja? Mit dem Außen der 7 jetzt.
Ja, den Gemknight Lazuli.
Lazuli. Wenn der auf den Friedhof gesendet wird, kann man ein normales Monster im Friedhof wählen und es da Hand hinzufügen. Ungi, du hast doch bestimmt schon mal ein Gemknight-Deck gebaut, oder?
Nein, habe ich nicht.
Aber was?
Wir haben in Erfurt tatsächlich jemanden, der Gemknights gespielt hat. Damals auf den Level 7er und die passende Konterfalle dazu, von der ich aktuell den Namen gar nicht weiß, muss ich zugeben. Aber okay.
Freut sich dieser Mensch im schönen Erfurt auf den Lazuli?
Ich selbst werde ihn nicht spielen, muss ich zugeben.
Ja, Gam, dann kannst du auch jetzt hier mal wieder zurückkommen in Yu-Gi-Oh! Ein bisschen Gemknight spielen. Mit dem neuen Lazuli.
Erst wenn die in einem Themendeck mit Gambis spielbar sind. Beide in einem Deck. Dann komme ich zurück.
Gam kommt dann.
Versprochen.
Wo ist das Problem, Gam?
Dann kommt Gam in seinen Beast Mode. Und
ja, ich habe gehört, die harmonieren nicht so gut miteinander.
Ist das ein Problem? Spielst du halt trotzdem. Dann ist es dein Style. Dein Game-Style.
Ja, aber ich weiß nicht, verlieren hat mir nie so besonders viel Spaß gemacht, muss ich zugeben.
Naja, toll, was hast du früher gespielt? Lightsworn?
Ja, mal eine Zeit lang. Das letzte Deck, was ich gespielt hatte, war das Pflanzenmischmasch-Deck. Das hat Spaß gemacht.
Na gut, damit wir jetzt nicht zu weit wieder abdriften, ich wollte noch ein paar Sachen anmerken, und zwar erstens einmal zu Laval Chain und dem anderen Level 4er da, der auch nicht so schlecht ist, der Gusto Emerald. Das sind allgemein sind's keine schlechten Karten, nur sehr oft, wenn man ein Spiel, kommt man in der Situation, wo dann die Frage ist, ist das wirklich das stärkste 4er Exit, das ich in der Situation jetzt beschwören kann, oder was ich überhaupt brauche? Also es ist auch sehr oft, dass du einfach Karten brauchst, die irgendwas am Feld zerstören, was vom Feld nehmen, den Druck aufbauen. Und ja, also der Martin hat eh schon vorher erwähnt, sie haben leider nur 1-8 Angriff, das heißt, auch so gut sie klingen und so viele Leute auch sagen werden, ja, die werden jetzt unendlich viel wert, sie werden trotzdem nicht deswegen häufiger beschworen werden und werden eigentlich sehr selten zum Einsatz kommen. Und wir haben noch ein ganz ein wichtiges Exit vergessen, von den Constellar, weil ich es komplett überlesen habe. Genau, also diesen Ptolemy M7, weil der hat sehr viele Funktionen. Erstens einmal, du brauchst einfach zwei Monster der Stufe 6, dann kannst du überlegen, und dann hat er ungefähr einen ähnlichen Effekt wie der andere, also wie der Pleiders oder so. Und so, du kannst ein Material abhängen und kannst ein Monster entweder auf irgendeiner Spielfeldkreide oder von einem Friedhof wählen und zurück auf die Hand geben. So, okay, was macht ihn so gut? Es gibt halt Also man kann zum Beispiel mit dem FTK-Stacks bauen, weil es gibt so FTK-Stacks, die um DeLorean basieren. Und wenn du jetzt zwei DeLorean hast, kannst du dann den machen. Das heißt, du kannst immer wieder bouncen, bauen, also erst viel Loops da. Das heißt, ich glaube, irgendwann einmal wird er verboten werden. Aber ist halt so mein Tipp. Und du kannst ihn auch beschwören in den Hieratics.
Ja, genau. Sich den Red aus dem Friedhof oder vom Feld wieder auf die Hand nehmen.
Genau, und dieses andere Deck da, das mit diesem geflügelten Ungeheuer. Das diese Drachen da macht.
Du meinst die Dragonity.
Genau, und Dragonity.
Ja.
Also das ist auch noch eine Karte, auf die sollte man schauen, die ist gut, sollte man sich einmal besorgen und dann hoffen, dass irgendjemand was Unfaires damit baut. Aber ist allgemein sehr gut.
Naja, die Karte ist der Grund gewesen, warum die Gustkrake sofort auf 1 gegangen ist, noch bevor sie bei uns war. Weil man mit ihr und dem Gishi-Deck einfach auch im ersten Zug einen Handkarten-Loop gemacht hat, wo man 5 Handkarten geklaut hat. Und ich bin froh, dass das jetzt nicht mehr spielbar ist.
Yes, weniger Loop-Decks.
Wind-Up-Loop hat doch Spaß gemacht.
Nein.
Ja, solange du auf der richtigen Seite gesessen hast.
Ja.
Solange genau. Du Wind-Up gespielt hast, war super. Wenn du dagegen gespielt hast, war es der Horror. Also, ganz einfach.
Vielleicht um den Bogen jetzt mal zurückzuspannen auf die Frage von Nimrod. Ja, hat er ja eigentlich gefragt nach Geheimtipps. Wir haben ja jetzt mehr oder weniger nur die richtig krassen, guten, starken Karten mehr oder weniger behandelt, die drin sind. Jetzt könnte man vielleicht den Funky nochmal fragen, weil der kennt sich ja mit vielen, vielen Decks aus. Vielleicht auch welche, die vielleicht nicht ganz so competitive sind. Funky, gibt's noch für irgendwelche aberwitzigen Themendecks, so Spaßdecks in Hidden Arsenal 7, was den zumindest eine Bereicherung an Spielspaß bringt?
Also ich werde definitiv eine Karte antesten, die hier rausgekommen ist, die wahrscheinlich viele erstmal nur völlig übersehen. Und zwar ist das der DDS war Star Sparrow, ein Lichtkrieger der Stufe 10, mit Werten von 3000 zu 1,5. Solange der am Feld ist, können andere Monster von dir nicht als tiefe Karteneffekte oder Angriffe gewählt werden. Und wenn der im Friedhof ist und der Gegner mit einem Monster direkt angreift, kann man ihn in die Verteidigungsposition spezial beschwören, in die offene. Und falls er dann vom Spielfeld entfernt wird, wird er aus dem Spiel genommen. Jetzt kann man ja bestimmt, wenn man an dieses Thema seuchenverbreitender Zombie oder Stachelschraubenigel denkt, sofort an diese typische Antikarte dagegen denken, nämlich die kaiserliche Eisenmauer. Mit beiden zusammen hat man im Prinzip eine dauerhafte Verteidigung, ein Monster mit 3050, was ich selbst immer wieder vom Friedhof zurückholen kann. Und ich denke, um die beiden werde ich mir auch noch was Schönes bauen. Wie es genau aussieht, weiß ich noch nicht. Für den Fall, dass die Eisenmauer mal nicht da ist, habe ich immer noch den Festungswächter als Möglichkeit. Auch um den habe ich schon ein ganzes Deck gebaut, was ziemlich lustig war. Und da beide Monster Krieger sind und wahrscheinlich der Rest in dem Deck auch auf Krieger aufbaut, vielleicht kommt auch noch Verbundenheit mit dazu, muss ich mal schauen.
Okay.
Ich glaube, der einzige Nachteil an der Karte ist ja, dass er unter Anführungszeichen, weil es eigentlich recht viel ist, nur 1500 Verteidigung hat. Und wenn er jetzt angreift, dann kommt der Special Summon, gibt es den Replay, und wenn er einen stärkeren hat wie 1500, ist er halt aus dem Spiel entfernt und ist weg. Aber so im Prinzip klingt die Karte sehr stark.
Ja, das ist wirklich das einzige Problem damit, dass er aus dem Spiel geht. Aber dafür sind dann halt die Festungswächter da, die Verteidigung einfach mal auf 3000 erhöhen. Bis zum Ende des Zuges, durch einen Abwurf von der Hand. Und alternativ halt die Eisenmauer. Was dann noch dazu kommt, ich weiß es noch nicht genau, ich habe den noch nicht vor mir.
Mhm. Aber Fungi, ich bin noch nicht ganz fertig mit dir, beziehungsweise der Spirit Lord ist noch nicht ganz fertig mit dir. Der will nämlich auch noch wissen, wirst du am 27.04. die Atzeniens Turnierserie als Head Judge leiten, beziehungsweise die wirst du leiten?
Ja.
Und laut Ankündigung ist Hidden Arsenal 7 für dieses Turnier zugelassen. Erwartest du aufgrund des verschobenen Verkaufsstartes viele Decks auf der Basis von Hidden Arsenal 7 und wird Gusto jetzt vorne mitspielen? Ich glaube, die letzte Frage ist nicht ganz ernst gemeint.
Ja, ich habe den Smiley auch gesehen. Nee, dazu kann ich Folgendes sagen. Ich habe mit Jens Anfang der Woche ein Gespräch per Skype geführt Und da hat er mir gesagt, dass einige Leute freiwillig auf die YCS Mill verzichtet haben, wo ja Hidden Arsenal 7 nicht erlaubt ist.
Da kommen wir auch nochmal drauf.
Genau. Um bei ihm spielen zu können, wo es erlaubt ist. Laut seiner Aussage waren es ungefähr so 15 Mann, die sich zusätzlich mit angemeldet haben. Also ich rechne damit, dass diejenigen, die sich das Thema bereits aus Amerika, aus dem Dual-Terminal besorgt haben, wo das ja schon ein bisschen länger erhältlich ist, dass diejenigen definitiv Evil Swarm und Constellar antesten werden. Und ich weiß auch von jemandem hier aus Sondershausen, der hat überlegt, ob er nicht ein Gilgia-Deck mit Iron Core und dem Tinted Gold bespielen möchte. Also ich rechne damit, dass wir einen Anteil von vielleicht 15-20% Decks haben, wo Hidden Arsenal mindestens mit einer Karte vertreten ist. In dreifacher Ausführung oder ähnlichem.
Hm. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, am 27.04. das Turnier ist übrigens in Halle. Ich glaube, wie hieß es? Saale Masters?
Saale Championship.
Saale Champions, okay, Championship. Für die, die an dem Wochenende noch nichts vorhaben und sich vielleicht keine Reise bis nach Lille leisten können, da kann man vielleicht mal vorbeischauen, vor allem für die aus dem Osten. Jetzt haben wir auch schon im Prinzip übergeleitet zu Hidden Arsenal 7, ist ja ab dem 25. April im Prinzip für alle Events danach legal. Ob das jetzt die State Open Championships sind oder dann die Deutsche Meisterschaft, die auch wenig später ist. Aber in Lille ist es nun halt mal nicht legal. Und da stellt Spirit Lord auch noch an Claudio die Frage, begrüßt du die Nichtzulassung von Hidden Arsenal 7 für die YCS Lille? Ja, nein?
Ich glaube, es ist allgemein immer besser, dass wenn Karten kurz vor einem Turnier, also wirklich sehr knapp herauskommen, dass sie nicht legal sind, weil sonst einfach immer, ja, die Leute, die einfach nicht sofort Geld investieren oder zu spät das mitkriegen, kommen dann hin und haben die Karten nicht und werden dann von überpowerten Decks vernichtet. Also es ist immer besser, wenn man ein wenig mehr Zeit hat, sich auf ein Turnier vorzubereiten und nicht so von einem Tag auf den anderen so, zack, jetzt war gerade Sneak, jetzt müssen wir sie gleich spielen. Also
klingt,
ich bin ein Freund davon.
Claudio, bist du eigentlich in Lille?
Nein.
Nein. Wenn du in Lille wärst, was hättest du gespielt?
Ich zu 95% Mehrmail, also Mono Mehrmail.
Überraschung.
Es ist einfach so, derzeit ist so, entweder du spielst Mehrmail oder du verlierst. Es ist einfach so. Also es gibt Mehrmail, ja. Dann Fire Fist ist ein wenig schwächer, hängt aber immer davon ab, wie es gebaut ist, aber es kommt halt keiner an das Deck ran. Das macht gratis Plus, kann OTK machen.
Und vor allem verliert Firefist einfach gegen Mermail. Also das ist einfach so.
Ja, du musst halt... Ja. Es hängt immer von den Starthänden an. Das Problem ist, das ist einfach ein Deck, das sagt, wenn ich die Hand habe, gebe ich die OTK und du bist tot. Und es gibt wenig Decks, die einfach so sagen können, ja, wir können Trago und Gorse spielen. Wobei das dann auch wieder schlecht ist, weil wenn ich einfach eine Diva mache und eine Marksman und du hast Trago und Gorse, okay, passt. Mach ich mein Level 9 oder Level 7 Sync oder 5. Ist egal, habe ich eh schon Plus gemacht. Also
wie gesagt, ich habe ja eigentlich keinen Einblick mehr in welche Decks jetzt wirklich stark sind. Aber dass das Mermail ein wirklich gutes Deck sein muss, ist mir spätestens dann klar geworden, wo bei unserem Turnier auf der Buchmesse auf einmal der Razor der Schattenmonarch in der letzten Runde am ersten Tisch saß und gewonnen hat. Ja, spätestens da war mir klar, dass das Deck wirklich was können muss.
Oh, das gibt jetzt wieder mega Flame Wars.
So viel mal dazu.
Naja,
gut, also ansonsten haben wir, glaube ich, von Hidden Arsenal 7 alles besprochen, was besprochen werden musste. Oder hat noch irgendjemand hier was anzubringen?
Wir reden ja auch erst eine Stunde
und 5 Minuten. Ich glaube auch, das ist ein guter Zeitpunkt, um das Thema mal abzuschließen und den Podcast abzuschließen. Das Schöne ist, ich darf euch alle hier, so wie die Runde ist, beim nächsten Podcast gleich nochmal wieder begrüßen. Ich meine, bei Claudio ist das nichts Besonderes, der ist jetzt sowieso regelmäßig dabei. Aber Philipp und Funky sind auch beim nächsten Mal nochmal dabei, weil Lord of the Tachyon Galaxy, wir haben es schon mehrfach in dem Podcast angesprochen, steht ja auch wirklich schon vor der Tür. Und das besprechen wir einfach auch nochmal in der Runde, aber im nächsten Podcast. Ansonsten ist in dem Podcast hier noch der Podcast Vote. Da fragen wir euch, was ist euer Lieblings-Subtyp in Hidden Arsenal 7? Als Community-Guest dürft ihr euch natürlich auch wieder bewerben. Im nächsten Podcast seid ihr dann logischerweise noch nicht dabei, aber vielleicht in dem, der dann kommt. Und ja, jetzt darf jeder nochmal jemanden grüßen und dann sind wir durch. Skarks, komm.
ich grüße Geheimnismann 3, weil er mein größter Fan ist.
Ja. Ich grüße einmal unseren geliebten The Mucki, den Robert Scholz, den ich gestern Abend besucht habe, mit dem ich gestern noch ein bisschen gezockt habe. Und ansonsten noch unseren Samu Johnny hier aus Erfurt, den Jonathan Loss.
Oh, ist das eine Vetternwirtschaft bei euch dort in Erfurt? Gar nicht. Ah, Claudio.
Ja, ich grüße halt alle Leute, die mich kennen und immer die Daumen drücken, wenn ich spiele. Es tut mir leid, dass ich nicht so oft gewinne wie andere. Das hat normale Gründe, die ich jetzt nicht darlegen will, aber im Prinzip, es hat heute Spaß gemacht.
Ja, und ich grüße mal alle Jam Knight und alle Jam Beast Spieler da draußen. Haut rein.
Und alle Jam Beast.
Sehr schön.
Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.